Wenn ich an die NSA-Affäre denke, sehe ich ein Haus, das gerade von einer Einbrecherbande ausgeräumt wird. Die Bewohner stehen daneben und gucken zu. Die Hausverwaltung steht auch daneben und guckt zu. Sie ruft den Einbrechern vielleicht noch hinterher, wir verlangen schonungslose Aufklärung, wir wollen wissen, was hier gespielt wird. Und die Einbrecher rufen zurück, geht in Ordnung, steigen ins Auto und fahren davon. Die Bewohner dieses Hauses, das sind wir Bürger, die ja bekanntlich niemals irgendetwas zu verbergen haben. Die Hausverwaltung, das ist unsere Bundesregierung, die alles nur aus der Presse erfahren hat. Und das Haus, das ist unser Rechtsstaat. Er wird gerade von ausgerechnet den Leuten geplündert, die eigentlich dafür zuständig wären, ihn zu schützen. Was wir hier erleben, ist nicht irgendein abstraktes Technik-Schnickschnack. Bei einer Überwachung in diesem Ausmaß geht es auch nicht mehr um die komplizierte Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Es geht nicht mal um den Kampf gegen den Terrorismus. Denn dann wäre jeder Internetbenutzer, also quasi wir alle, Terroristen. Was wir hier erleben, ist ein Angriff auf unsere Verfassung von historischem Ausmaß. Was mich wirklich fassungslos macht, ist die Tatsache, dass unsere Bundesregierung, die in einer solchen Situation durch Nichtstun glänzt, auch noch durch grandiose Umfragewerte belohnt wird. Das heißt doch eigentlich, dass man sich in diesem Land quasi alles erlauben kann, solange nur die Wirtschaftsdaten stimmen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Dreistigkeit dieser Einbrecher oder die Mischung aus Resignation und Hilflosigkeit, mit der darauf reagiert wird.
Steuersenkung soll durch Steuererhöhung um gleichen Betrag finanziert werden. Auf diesen Kompromiss hat sich die Regierungskoalition aus Union und FDP in der Diskussion um Steuersenkungen überraschend geeinigt. Ein Beispiel. Ein Alleinstehender etwa, der im Monat 2000 Euro brutto verdient, soll schon bald um 300 Euro jährlich entlastet werden. Um diese Wohltat seriös gegenzufinanzieren, muss er selbstverständlich auch 300 Euro im Jahr mehr bezahlen. Dank der großzügigen Entlastung sollte das für jeden machbar sein.
We didn't make a difference at all.
I wouldn't say that. The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. Hey, the good things don't always soften the bad things, but vice versa, the bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant.
Komport Nummer 386, Lügenschutzkraft. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 386. Komport, den ich am heutigen 214. Tag des Jahres 2013, nämlich Freitag, dem 2. August 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:30.
Ja, weil was auch damit zu tun hat, dass ich hier die dritte Aufnahme noch ein zweites Mal angefangen habe von vorne. Das liegt zum Beispiel an dem Hubschrauber, den man da leise im Hintergrund jetzt hört, der nämlich zwischendurch mal ziemlich über mir rumschwirrte und laut war. Das Intro nebenbei besteht aus drei Teilen: Juli C. zum Schnüffel, Postillon zur Steuer und Doktor zu Live. Ja, was ihr hier aber wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht nur ein über mir rumschwirrender Hubschrauber, ja, den gibt's auch, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia, da ist ein Lügenschutzgeld in Kraft getreten, und eine Space-Meldung. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der ich verstaut habe eine große Fanboy-Ecke, eine kleine Mafia-Ecke, das Lügenschutzgeld ist in Kraft, und eine Space-Meldung und der über mir rumschwirrende Hubschrauber hat sich nicht versteckt. Dafür gibt es eine Brücke. Und mehr. 26 Grad Passing Cloudsieger. Warm Greetings. Und das im Hintergrund ist tatsächlich ein Helikopter, der mir hier nämlich eben schon über den Kopf geflirrt ist, weswegen ich nochmal ganz vorne anfange. Die 26 Grad Windchillen wie 30 oder Comfort Level wie 27 und der Wind macht irgendwie irgendwas so in der Region 9 km/h aus dem Southeast. Oder so. So. Und übrigens, aus der Kategorie, da hatte ich jetzt mir nicht mehr mitgerechnet, da hinten sind die Brücken installiert worden. die zwar eigentlich angekündigt waren für, sollte diese Woche installiert werden. Uneigentlich hieß es dann aber ja, nee, also die Einhubtermine, die man eigentlich ja sonst live vor Ort hätte beobachten können sollen, deswegen sie auch groß angekündigt waren, die hätten sich verschoben, würde neu geplant. Da hatte ich dann eben gedacht, naja, haben sie den Kran vielleicht nicht mehr irgendwie für die Zeit bekommen. Und dachte so, naja, gehe ich mal gucken, ist vielleicht eine Brücke, ist keine Brücke und ja, ist eine Brücke. Also beide Gleise, links und rechts, sind da. Wo ich so die dezente Hoffnung mit ranhänge, dass dann der Endetermin für wann sie denn offiziell fertig sein wollen, nämlich in bummelig 3 Wochen, auch noch zu halten ist. Weil ich auch noch auf dem Zettel habe, dass irgendwann hier wieder die Zeit kommt, wo ich dann morgens mein Timing kreativer gestalten muss und nicht direkt am Stück durchfahren kann. Da bin ich drauf angewiesen, dass ich hier hinten da meine U-Bahn habe. So, plus sollte dann auch irgendwie was mit Krankenhaus Anfang September aus dem Gebüsch gehüpft kommen, will ich ja vielleicht auch mal hier hinten wieder fahren können. Wäre praktisch. Aber ja. So, aber jedenfalls kommen wir dann mal im Inhalt an, der da mit der Fanboy-Ecke anfängt. Und da wiederum versteckt sich als erstes erstmal ein September-Gerücht bei Mac Rumors, die dann nämlich behauptet haben, The Next Generation iPhone will launch on September 6th. Eine sehr definitive Aussage, zu der es auch eine sehr definitive Reaktion von Jim, der Bart Dalrymple, gibt, der da nämlich Folgendes zu vermeldet. Nope. So, jetzt wäre noch die spannende Frage, was heißt denn eigentlich Launch bei Mac Rumors? Launch, wie kommt auf den Markt, kann man käuflich erwerben? Da halte ich 6. September für sehr früh. Launch, wie ist die Vorstellungsveranstaltung von, müsste ich mir den Kalender angucken, ob 6. September überhaupt vom Wochentag her hinkommen kann. Aber so ganz grundsätzlich, dass da irgendwann Anfang September oder überhaupt im September eine Keynote-Veranstaltung stattfinden könnte, wo das nächste iPhone angekündigt wird oder auch die nächsten iPhones, das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, also jedenfalls, das nächste iPhone wird nicht am 6. September launchen. Sagt zumindest der Bart. Und der Bart ist immer noch unwidersprochen, was die Wahrheiten angeht. Dann ist am letzten Freitag irgendwann das Apple Developer Portal wieder erreichbar geworden. Nicht alles und nicht sofort, aber immerhin, die haben dann da mal die Sicherheit fertig installiert gehabt. So, was auch immer Sicherheit installieren an der Stelle heißt. Irgendwie nicht angreifbare oder nicht mit bekannten Sicherheitslöchern versehene Software installieren oder so. Und ja, die haben sie dann da jedenfalls langsam wieder hochgefahren, die Plattform. Ich meine irgendwie, das Letzte, was ich gesehen habe, gab es immer noch irgendwelche Ecken, die jetzt noch nicht wieder online sind.
Ja, Kuhgrau, der kreist hier irgendwo. Ich höre ihn, sehe ihn nur nicht. So, ja. Toll. Ja, solange ich nicht unter den Bäumen stehe, kann ich ihn nämlich sogar sehen. Sehe ich ihn nicht, aber hören ist ja nicht so schwer. Und jedenfalls ist also am letzten Freitag ja, Außenpodcast, Hubschrauber, Hubschrauber, Außenpodcast. Ich weiß nicht, wonach der sucht. Also wenigstens leise genug, dass ich weitermachen kann. Also jedenfalls ist am letzten Freitag dann da langsam die Developer-Seite wieder schluckweise online gegangen. Weil ist ja sowieso generell keine gar so geniale Idee, wenn irgendwie die Entwickler sowas wie Applikationen in den Applikationsladen einwerfen, nicht mehr tun können. So ins Best, wenn dann mal irgendwann die ominöse iOS 7 in offiziell rauskommt, weil da könnte ja so ungefähr jeder Entwickler ein Interesse dran haben, aktualisierte Softwareversionen einzuwerfen. Und ja, aber gut, das sieht im Moment noch nicht danach aus, dass wir da irgendwie schon beim goldenen Meister vorbeigekommen wären. Von daher, ja, 9.50 Uhr haben wir. Dank diesem blöden Hubschrauber. So, dann gibt es das 5C und zwar irgendwo aus China fiel das Gerücht raus, beziehungsweise gab es ein Foto von Dingen, die angeblich die Verpackung von dem nächsten oder von dem billigen iPhone wären, wo auch groß drauf zu sehen war, irgendwas, ich meine, iPhone stand vorne und dann 5C hinten oder umgekehrt. Also jedenfalls iPhone 5C und an sich hatte ich bei dem Bild gemeint, naja, oh Gott, das sieht jetzt halt irgendwie so an den Haaren herbeigezogen aus. So, hätte die Meldung auch erstmal ignoriert. Da gibt es nur hier bei der 9to5Mac-Meldung einmal irgendwie das Foto. There is no way to verify if these are from an Apple production line or simply some knockoffs. Weil auch das ist ja immer noch völlig im Rahmen des Möglichen, gerade in China, dass da irgendwie Leute Zeug bauen, was so aussieht wie iPhones, verkaufen, also wären ganz doll echte TM-iPhones. Genauso wie man ja die fast echte Rolex da auch irgendwie für weniger Geld als die echte Rolex kaufen kann. Warum man eine Rolex haben will, weiß ich nicht, aber ja. Und dann auch die Frage, die sich dann irgendwie wieder aufdrängte irgendwelchen Leuten, so was denn das C in 5C heißen könnte. Color, Plastic, Polycarbonate, or China, or cheap, or something else in the same way that S stands for speed. Und so frei nach dem Motto haben sie sich da zusammengerichtet, okay, also das richtige iPhone heißt dann 5S, das billige iPhone heißt dann 5C. So, wobei mir noch nicht ganz klar ist, wo jetzt dann eigentlich der gigantische, signifikante Unterschied sein soll. Aber ja, also wenn nur diese Rückseite irgendwie aus Plastik ist, dann heißt es 5C und ist irgendwie in verschiedenen Farben verfügbar. Und wenn es das, was aussieht wie das iPhone 5 ist, dann ist es das 5S. Oder wie, oder was, oder wo, oder warum. Aber, ja, jetzt kommt ja auch noch ein Polizeiauto. Ja, ich stehe hier einfach mal ganz unauffällig. Und ja, also nichts Genaues weiß man nicht. Witz an dieser 5C-Geschichte ist, dass dann 9to5Mac auch noch am Ende meinte, so ja, iLaunch had previously gone on record with a prediction that the budget iPhone would be called the 5C. Das heißt, iLaunch, die in der Vergangenheit schon dabei erwischt wurden, dass ihre Gerüchte dann im Nachhinein sich bewahrheitet hatten und das ziemlich exakt, die haben schon gemeldet, ja, also das Billig-iPhone, das würde 5C heißen. So, das heißt, der Name 5C, der hat irgendwie Leute, die das iLaunch-Gerücht kannten, ich nicht, weniger überrascht als mich. So, ja, okay. Ist dann mal eine Aussage, ist eine Behauptung, da wird man mal gucken müssen, ne? So irgendwie in 2 Monaten können wir mal überprüfen, ob da irgendwas dran war. So, dann gab es das Multitent, und zwar irgendwie ein Apple-Patent, mit dem, oder in dem es darum geht, irgendwie mit einem Finger auf einem Touchscreen rumtatschen oder mit mehr als einem Finger, das wäre vom US-Patentamt gekippt worden. Und die Behörde hat in einer sogenannten Final Action alle Ansprüche des Patents für nichtig erklärt. Endgültig entschieden ist damit jedoch noch überhaupt gar nichts, weil Apple kann noch vor das vor die Beschwerdekammer gehen, und wenn das auch noch nicht reicht, kann Apple auch noch ein Gerichtsverfahren lostreten. Und ja, mit dem, warum ist denn dieses Patent jetzt gekickt? Naja, da geht es im Wesentlichen irgendwie um die esoterischen Fragen, so ab wann erfüllt denn ein Patent die Anforderungen, die formalen an ein Patent, was irgendwie bei mir die Frage aufwirft. Moment, er erteilt ein Patent, ohne dass es sämtliche formalen Anforderungen komplett erfüllt? Das wäre jetzt so der Punkt, wo ihr mal vielleicht erklären könntet, warum ihr denn Patente erteilt, die eigentlich die formalen Kriterien nicht erfüllen. Aber ja, so, und dieses Patent ist eben irgendwie im Rechtsstreit Apple gegen Samsung und umgekehrt mit aufgetaucht und deswegen irgendwie von mehr Interesse als irgendwelche Pseudo-Ersatzpatente. Ja, blub. So, dann Menz weg, weil nämlich auf der offiziellen Apple Leadership Webseite ist irgendwann vor dem, irgendwann so Sonntag, Montag, in dem Timeframe, der Mansfield verschwunden. Also quasi irgendwann letztes Wochenende. Und Bob Mansfield, der tauchte ja, oder bei dem war ja der Witz der, dass er zwischendurch schon mal, dass da vermeldet worden war, okay, der verlässt Apple. Und zwar irgendwie nicht mit bösem Blut oder so, sondern der geht einfach, er will halt irgendwie was anderes machen oder so. Er will halt weg. 9.55 Uhr haben wir nebenbei, das hört man über den Hubschrauber gerade wieder nicht. Und ja, okay, geht nicht, ne? Weil dann kurz danach hieß es so, ja, nee, er bleibt dann doch, als irgendwie mit speziellen Aufgaben, und tauchte dann auf der Webseite nicht als irgendwie Senior Vice President auf irgendwas Konkretes auf, Dann noch ein Stückchen später hatte er dann ja irgendwie dann einen offiziellen Titel wieder bekommen und jetzt ist er wieder weg. So, und alles, was ich so an Gerüchten gesehen habe, deutet darauf hin, das wäre nicht, weil der irgendwie doof wäre oder geforstalt wurde oder sonst irgendwie was, sondern der wollte einfach sowieso weg. Und jetzt ist er halt offiziell in der Liste da nicht mehr, ist aber trotzdem immer noch für Apple verfügbar, irgendwie so. Ja, Mai. Also aus der Kategorie, ja. Aber ansonsten haben wir nichts Dringenderes. Und nein, haben wir nicht. Dann hatte Boy Genius Report am Montag sehr detaillierte Gerüchte rausgelassen, wie es denn mit dem iOS-Beta-Programm weitergehen würde. So, die erste Vorhersage, die sie getroffen haben, war, dass noch am Montag eine iOS 7-Beta, eine neue, rauskäme. Dann sollte noch zwei weitere Betas in der Planungsliste rumliegen.
Jungfrau war gerade schon wieder zu laut.
Ich hasse es ja, wenn ich irgendwo, wo es eigentlich leise ist, aufnehme und dann irgendwas, was einfach viel zu laut ist, wie zum Beispiel dieser blöde Hubschrauber die ganze Zeit über mir rumschwirrt, also, und ich dann nämlich nicht mehr aufnehmen kann, weil das alles viel zu laut ist. So, genauso wie ich da den blöden Laubbläser hasse. Der ist allerdings nur in der ersten Version dieser Aufnahme drin. Das Ding hier geht allerdings auch als Laubbläser durch, weil wenn das über ihm schwebt, dann ist auch nichts mehr mit Laub irgendwo am Boden rumliegen lassen. Und jedenfalls, also die sehr detaillierten Gerüchte sagten also, noch am Montag kommt die vierte Beta von iOS 7 raus und zwei weitere Betas wären dann noch geplant, bevor dann der goldene Meister formiert werden würde. Und irgendwie gab es dann auch noch, glaube ich, irgendwie die Aussage, so ja, einen internen Golden Master Status hätte man jetzt schon mal irgendwie den Meilenstein hingestellt und gesagt, okay, also Prio 1 Bugs sollten keine mehr drin sein, das wäre irgendwie so die allererste Prio für, um das ganze Ding release-tauglich zu nennen. So, ja, also wenn es ihr mich fragt, sollte es nicht nur keine ganz schwerwiegenden Bugs mehr enthalten, sondern es wäre eigentlich ganz cool, wenn die Anzahl Bugs so gering wie irgend möglich und überhaupt nichts Kritisches oder sonst wie Fieses drin ist. Aber ja, if this happens, we could likely see new iPhone handsets announced and possibly released around mid to late September. iOS 7 Beta 4 should contain more bug fixes, graphics and UI enhancements. So, oder anders ausgedrückt, die haben also vorher gesagt, ja, also am Montag kommt eine Beta und dann kommen noch zwei Betas und dann wird da irgendwann da der güldene Meister draus formiert und wenn wir mit zwei Wochen Abstand dazwischen rechnen, können wir also sagen, okay, den ganzen August durch gibt es noch keinen goldenen Meister und irgendwann Anfang September gibt es dann den goldenen Meister, da würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen und würde sagen, also Mitte September könnte dann iOS 7 offiziell seinen Fertigstatus erreichen. Und zwar fertig im Sinne von, da gibt es den güldenen Meister und der hat dann auch noch eine Woche bei irgendwem reifen können. Aber ja. So, und dann aus der Kategorie, okay, sie hatten zumindest mit der sehr konkreten, sofort wirksamen Vorhersage hatten sie recht, weil nämlich die Beta 4 dann auch noch am Montagabend aus Applehausen irgendwie Richtung Entwickler rausfiel. Wobei zu dem Zeitpunkt da ist dann mal wieder den Witz gab, so ja, irgendwie über die Over-the-Air-Aktualisierung von den iPhones konnte man sie dann schon kriegen. Aber irgendwie die berühmten Website-Dumps gab es halt noch nicht. Da habe ich dann ein bisschen gewartet und dann tauchte dann auch irgendwo dann mal, ach nee, die tauchte gar nicht auf der Webseite, sondern in dem Namen von dem DMG selber, was dann irgendwer auch noch direkt verlinkt hat, tauchte dann nämlich auf, dass die angeblich die Bildnummer 11A4435D wäre. 4435 klingt irgendwie nach arg viel und D wirft mir wieder die Frage auf, was will mir der Buchstabe da eigentlich mitteilen? Oder was will der Buchstabe irgendwem mitteilen? Aber ja. So, also ja, es ist am Montag dann ein iOS 7 Beta 4 oder Developer Preview 4 aus Apple in Richtung Entwickler rausgefallen. Da ist dann auch noch drinnen ein Fingerücht und zwar in der Beta 4 wäre irgendwie Zeugs drinne, was man interpretieren kann als, ja, es gibt da ein iPhone, das hat da auch einen Fingerabdrucksensor. Und zwar ist da irgendwie eine Beschreibung von, angeblich soll da auch irgendwo ein Bild existieren, wobei das Bild irgendwie niemand abgebildet hat. So, ja, zu sehen wäre irgendwie ein Mensch, der ein iPhone hält und einen Finger auf den Home-Button. So, das wird dann interpretiert als, ja, also um das mit dem Fingerabdruck zu entsperren, da muss man seinen Finger auf den Home-Button drücken. So, Witz an der Sache ist, ich vermisse immer noch irgendwie auch nur den Hauch eines Beweises drauf, dass bei den angeblichen Home-Buttons, die doch ja auch schon rausgefallen sind, da irgendwie mehr drin ist, als es ist ein mechanischer Schalter. Weil um den Fingerabdruck auszulesen, reicht ein mechanischer Schalter nicht. Da muss schon irgendwie was an Sensorik in dem Knopf drin sein. Warum fliegt dieser blöde Helikopter eigentlich die ganze Zeit über mir rum? Um mich zu ärgern? Was will der von mir? Und zwar gibt es da irgendwie ein neues Code-Bundle in the Accessibility Portion. The bundle named the Biometric Kit UI contains text strings related to a tutorial on how to use a fingerprint sensor on an iPhone. So, also es gibt da ein Biometric Kit UI Paket, was ja schon irgendwie darauf hindeutet, dass irgendwas Biometrisches irgendwo da auch kommen könnte. Und, aber Bildchen sind da halt keine enthalten. So, und, the relevant strings include photo of a person holding an iPhone with their left hand while touching the home button with their thumb. Photo of a person holding an iPhone with their right hand while touching the home button with their thumb. A fingerprint that changes color during the setup process. Recognition is percent at complete. So, die Mutmaßung, wo dann ganz viele Leute sich draufgestürzt haben, war, okay, das wäre jetzt der ultimative Beweis, dass im nächsten iPhone, meinen Sie jetzt das 5S, das 5X, das 5Z oder vielleicht das 5C, ein Fingerabdrucksensor drin wäre. Ja, da würde ich ja mal naiv meinen, da müsste eigentlich doch bei den verschiedenen Hardware-Leaks da auch irgendwo mal, ne, vor allen Dingen, weil ja da auch schon Zeugs vom Homebutton rausgesapscht ist relativ früh. Da müsste ja eigentlich irgendwo Zeugs drin sein, was darauf hindeutet, dass da an den eigentlichen Knopf auch noch Kabel ranführen. So, da habe ich jetzt zumindest nichts von mitbekommen. Aber ja. So, dann gibt es auch noch zu Beta, weil zusätzliche Betas gibt es nämlich auch noch. Neben der iOS 7 Beta 4 sind in der Nacht zu Dienstag weitere Vorabentwicklungen für Versionen für Entwickler rausgefallen. iTunes 11.1 Beta 1. Da ist irgendwie eine Unterstützung für den neuen Streaming-Dienst iTunes Radio drin. Außerdem die Apple TV-Software, die ja, wenn mich nicht ganz viel täuscht, irgendwie auch nichts anderes als ein iOS ist. So, von daher ja. Und irgendwie Zeugs für Xcode, OS X Server und Apple Remote Desktop. Ja, da sind ein paar Betas rausgefallen aus Apple. So, schön. Übrigens 3 nach 10. So, dann gibt's auch zu dem Fingerprint-Leak eine Meinung von MG Siegler. So much for doubling down on secrecy. While I had heard quite a few whispers about this biometric reader possibility dating back months, I was shocked that Apple would let such a obvious... such obvious references slip through code reviews. Assuming it is legit, it is likely to be the marquee feature of the new device. So I'm with John Gruber. This has to be a mistake. A big one. Vorausgesetzt, es ist echt. Und es ist nicht irgendwie Zeug, was sie da extra mal eingebaut haben. Ja, da gab es doch irgendwie auch die Geschichte, dass sie in irgendwie einer bestimmten XML-Datei mal zwischendurch so diverse angebliche Geräte-ID-Strings untergebracht hatten. Damit alle Leute, die immer nur aus dem Ding berichtet haben, dann da plötzlich total verwirrt sind wie iPhone 10,99. Da sind wir doch noch gar nicht. Ja, eben. So, von daher, vielleicht ist es auch einfach nur richtig gut getrollt. Aber gut, was es ist, wird man abwarten müssen. Dann gibt es App-Zögerungen, weil nämlich Apple im Zusammenhang mit dem mehr als einwöchigen Ausfall seines Entwicklerbereichs auch Probleme bei der Zulassung von Apps bekommen haben soll. Wie Entwickler berichten, erhielten sie Entschuldigungsmails, in denen es hieß, man benötige zusätzliche Zeit und komme zu Verzögerungen. Man werde sich schnellstmöglich mit einem Update melden. Es ist unklar, wie viele Apps und Entwickler betroffen sind. In MacRumors Forum war zu lesen, dass andere Programmierer keinerlei Verzögerungen beim Zulassungsprozess erlebten. Ein Developer, der eine Entschuldigungsmail erhielt, musste 6 Tage auf das Schreiben warten. Auch 5 Tage später war seine App aber noch nicht online. So, oder anders ausgedrückt, das sieht aus, als wäre jetzt dann da doch irgendwie der Rückstand an Zulassungen zu groß geworden. Naja, ich meine, wenn das Apple Developer Portal wieder online kommt, Leute, die ein Update fertig haben und nur noch darauf warten, dass sie es einwerfen können, das dann vermutlich da irgendwo eingeworfen haben. Ist das eigentlich dasselbe Polizeiauto oder ist das ein anderes Polizeiauto? Sie haben ein Polizeiauto hinter sich. Zumindest ein runtergekurbeltes Fenster. Ah ja, dann wieder rückwärts fahren. das eigentlich, diesen Fußweg? Ja. So, dann gibt es die Frage, die ja irgendwie jetzt auch schon seit Wochen in der Gerüchterstatterlandschaft rumliegt, nämlich ob das nächste Mini-iPad nun mit oder ohne retiniertem Display rauskäme. Da gibt es jetzt diese Woche die Aussage ja und nein. Und zwar wirklich gleichzeitig in der Woche. Und zwar erstmal hat da irgendwer in der Beta 4 gegraben und Zeug gefunden, dass da ein A6-Chip benamst wäre, was derselbe wäre, der im iPhone 5 drin ist, und ein Non-Retina-Display hat 9to5Mac ausgegraben. So, das heißt, die haben dann da irgendwie auch die angeblichen Gerätenamen und mit irgendwie dem Chip-Identifier haben sie sich dann zusammengereimt. Okay, ach toll, hier kommt jetzt dann doch... Ist das jetzt der hier eben an mir vorbeigefahren ist wieder? Das ist irgendwie ein Nest an Polizeiwagen gerade. Und ein über mir rumschwirrender Hubschrauber. Der mich aber nicht sehen kann, weil ich unter den Bäumen versteckt bin. Ich kann ihn nur hören. So, und also jedenfalls gibt es da sowohl eine Aussage, ja, also im Code hätten sie nachgeguckt. Und das, was sie im Code gefunden haben, das hieße nein. Gleichzeitig gab es dann aber auch noch das Wall Street Journal, was dann zu Protokoll gegeben hat, dass Apples Zulieferer die nächste Generation iPad Mini für Massenproduktion vorbereiten würden. And it will likely feature a high-resolution screen from Samsung. So, also es gibt dann sowohl Aussagen, ja, also im Code ist da nichts zu sehen, ja, das muss ja jetzt noch nicht direkt irgendwie zwingend was heißen, als auch Aussagen so, ja, also die Zulieferer, die rempen die Produktion hoch und da ist ein Retina-Display drin. So, oder anders ausgedrückt, wir haben in dieser Woche tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen sowohl eine Aussage, nein, da ist kein retinierter Bildschirm, als auch, ja, da ist ein retinierter Bildschirm. So, und was kommt am Ende? Mit oder ohne retiniertem Bildschirm? Und wann? Na, also ich meine, dass ein Mini-iPad mit retiniertem Display Sinn macht und auch technisch bis vielleicht auf die Batterie keine gigantische Herausforderung sein dürfte, da gehe ich jetzt einfach naiv mal von aus. So, dass also irgendwie allerspätestens in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr mit einem retinierten Mini zu rechnen ist, das war ja auch irgendwie der letzte Gerüchtestand. Das ist jetzt wieder der Laubbläser da hinten. Aber ja. Und, ja, also nichts Genaues wissen wir nicht. Und was am Ende jetzt dann rauskommt, also vor Ende Oktober gehe ich nicht davon aus, dass wir wissen, was dieses Jahr an Geräten da ist. Ja, also die Terminverteilung vom letzten Jahr könnte ich mir dieses Jahr auch wieder vorstellen. Ein iPhone-Termin irgendwann im September. Und im Oktober irgendwann ein iPad-Termin. Also weil das dieses Jahr noch irgendwie ein Update für die iPads rauskommen könnte, irgendwann da. So, dann gehe ich mal irgendwie von aus. Weil also, dass sie das ganze Jahr über nichts updaten, das glaube ich irgendwie nicht. So, die eigentlich spannende Frage, ist da jetzt nur ein retiniertes Display drin oder nicht? Also wo ich jetzt zwischendurch schon mal überlegt hatte, naja, wie wäre es mit ja und nein? Vielleicht gibt es jetzt zwei Modelle, eins mit und eins ohne retiniertem Display. Was aber auch irgendwie keinen richtig dollen Sinn macht. So, weil wo sollen die nicht retinierten Modelle denn da preislich hinpassen? Wenn die den Preispunkt von dem jetzigen Mini ersetzen, dann müsste das retinierte Modell teurer werden. Ja, aber also, hä? Ja, so richtig Sinn sehe ich da jetzt nicht. Also von daher, das riecht mir noch nach, da ist irgendwas, irgendein Detail, was die Gerüchterstatter alle noch nicht gemeldet haben. Irgendwas Wichtiges, was uns allen noch fehlt, um einschätzen zu können, was Apple denn da nun vorhaben könnte. Von daher eben, ja. So, dann gibt's Windun SSL. Und zwar gibt's da irgendwie den Witz, der, wenn Windows ein Stammzertifikat nachlädt, einer neuen Root-CA, dann tut es da so unsichtbar im Hintergrund. Und damit kann man dann irgendwie einem Windows, wenn man dann einen richtigen Schrauben dreht, quasi ein Root-Zertifikat unterjubeln von außen. Und über eine weitgehend unbekannte Funktion kann Microsoft dem Betriebssystem jederzeit neue Stammzertifikate unterschieben. Mit solchen Stammzertifikaten lassen sie dann beliebige andere Zertifikate beglaubigen, was dann zu so Dingen führt wie DigiNotar. Das war ja eine offizielle Certification Authority, die waren auch eigentlich zertifizierte Zertifikationsautorität. Bäh. Und die haben halt irgendwie inklusive einem Sternchen.google.com Zertifikat unterschrieben. So, und mit dem Ding konnte man dann irgendwie jeden beliebigen Server als Google oder jeden beliebigen Google-Server als seinen ausgeben. Oder umgekehrt seinen als Google-Server und hoch. Und ja, also da kann man halt nicht nachgucken. Da gibt es also eine Hintertürfunktion in Windows drin, mit der man also den gesamten SSL-Trustbaum komplett kompromittieren kann. Oder anders ausgedrückt, Windows ist definiert unsicher. So, der nächste Vollidiot, der mir erzählen will, Windows wäre sicher, der darf sich dann schon mal drauf gefasst machen, dass ich in lautes Gelächter ausbreche. Dann gibt's von den Google-Reader-Nachfolgern, da gab es ja unter anderem den The Old Reader, der irgendwie ursprünglich mal entstanden war zu dem Zeitpunkt, als Google die Sharing-Funktionalität aus dem Google-Reader rausgeworfen hat. Das war ja so irgendwie die letzte Funktion, die sie ausgebaut haben, bevor sie dann den Reader komplett abgeschaltet haben. Und ja, da ist der Haken der gewesen, die drei Leute, die den Old Reader gebaut haben, die waren halt von dem großen Ansturm, als dann Google den eigentlichen Reader abschalten wollte, dann doch ein wenig überwältigt und hatten das Problem, dass sie quasi kein Privatleben mehr hatten. Und haben dann gesagt, okay, also das können wir nicht lange durchhalten. Und haben dann am... Wann haben wir das denn hier? Am Dienstag gesagt, okay, sie schmeißen hin. Aber wenn irgendjemand ihr Projekt übernehmen will, wären sie gerne bereit, das, was sie da haben, auch wieder abzugeben. So, und da ist dann wohl auch irgendwer gekommen, hat gesagt, okay, wir übernehmen das. So, das heißt, der Old Reader wird nicht ganz abgeschaltet oder vielleicht doch. Also ja, so, nichts Genaues wissen wir nicht. Nun ist mein Witz der, dass ich den The Old Reader eigentlich nur so testweise genutzt hatte. So, dann gibt es Zahlen zum Surface Palm. Und zwar hat Microsoft mal ein paar Ergebnisse rausfallen lassen, ne? Weil hier da das Tablettengerät von Microsoft, den Surface, oder wie ich ihn immer nenne, Surface Palm, passt einfach besser, der ist ja jetzt so irgendwie bummelig schon vor einem Jahr angekündigt worden und wie geht's denn dem Ding? Naja, also Microsoft hat 853 Millionen Einnahmen gehabt und ungefähr 1,7 Millionen Geräte in 8 Monaten verkauft. Hat zumindest Geekwire behauptet, die weniger als 900 Millionen Dollar Abschreibungen, die die Firma, das ist weniger als die 900 Millionen Abschreibungen, die die Firma gemacht hat. So, also sie haben Einnahmen von unter 900 Millionen, haben 900 Millionen Abschreibungen und hoch. Oder um das Ganze mal in Apple-Zahlen auszudrücken, Apple hat 3 Millionen iPads in 3 Tagen letztes November verkauft, 14,6 Millionen iPads im letzten Quartal, 57 Millionen iPads, seit Microsoft den Surface Palm auf den Markt gebracht hat. Und Microsoft hat in der Zeit 1,7 Millionen verkauft. Ups. So, oder anders ausgedrückt, das Werbebudget für den Quatsch war größer als die Einnahmen. Ja, das ist also ein reines Verlustgeschäft. Da ist nun überhaupt gar kein Gewinn, auch nur ansatzweise zu sehen drin. Oder nochmal anders ausgedrückt, ups. Dass das RT-Ding irgendwie keiner haben wollen würde, auf die Idee konnte man zwischendurch schon gekommen sein. Dass offensichtlich auch das Nicht-RT-Surface-Palm nicht beliebt ist. Ja, also ich meine, mich überrascht es nicht sehr. Aber wie schlimm es ist, das überrascht mich ein bisschen. Dann gibt's hier die berühmte Mafia-Ecke, weil ist ja per einfach nur Datum gewesen, zum 1. August das Lügenschutzgeld in Kraft getreten, wo ja Google da auch den Verlegern Google News auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, okay, wenn ihr uns jetzt hier nicht schriftlich bestätigt, dass wir eure Inhalte weiterhin kostenlos in Google NFS anzeigen dürfen, dann kommen wir eurem Wunsch, keine kostenlose Verwendung von Schnippets zuzulassen, gerne nach und entfernen eure Verlagsseiten aus dem Google News Angebot, weil natürlich werden wir nicht euer Leistungsschutzgeld negativ beeinflussen, aber wir sind auch nicht bereit, Geld dafür auf den Tisch zu legen. Und stellt sich raus, ja, also sogar TM, ein gewisser Axel Springer Verlag hat Google gegenüber erklärt, ja, doch, ihr dürft unsere Sachen vorerst, und ich betone vorerst, anzeigen. Das haben sie wohl auch irgendwie noch mit einem Text so von wegen, ja, aber sie erkennen die AGBs nicht an. Sorry, es gibt bei diesem Vertragsangebot da nur einen Weg, wie Google eure Inhalte überhaupt noch anzeigt. Nämlich indem ihr anerkennt, dass Google das kostenlos tun darf. Wenn ihr das nicht anerkennt und trotzdem dafür Geld haben wollt, dann wird Google euch einfach aus dem Index rauskicken und dann habt ihr da genau gar nichts mit gewonnen mit eurer Pseudo-Erklärung. So, es gibt auch irgendwie, ich meine, Rheinzeitung da ist mir irgendwie über den Weg gehuscht, dass die erklärt hätten, nein, die wollen tatsächlich nicht kostenlos angezeigt werden. Ja, dann sage ich schon mal, sagt Tschüss zu den Leuten, die bisher über das Internet zu euch gelangt sind. So, der Witz an der ganzen Sache ist, wenn man sich das einmal anguckt, ja, so, was hat denn das für Auswirkungen? Okay, also auf Google News hat es ungefähr gar keine Auswirkungen. Weil die paar Seiten, die nicht mitspielen wollen, die keine Einwilligung erklärt haben, die fliegen einfach aus dem Index raus oder sind aus dem Index rausgeflogen. So, und der Rest bleibt. Inklusive irgendwie den Springer-Erzeugnissen. So, wer allerdings da jetzt so voll die Arschkarte gezogen hat, der Ein-Personen-Aggregator Riva, der hatte nämlich jetzt auch noch letzte Woche Montag habe ich es mir hier reingeschrieben, verkündet, ja, also hier, dass die Snippets immer grauer werden, das liegt daran, dass ich die langsam ausblende, so dass sie zum 1.8. gar nicht mehr da sind. So, da gibt es dann keine Snippets mehr. Und dann hat er auch noch gesagt, okay, also alle, die nicht erklärt haben, dass sie angezeigt werden wollen, so irgendwie bummelig 650 Quellen, wirft einfach mal unauffällig raus. Plötsch. So. Na, das dazu. Also Riva hat jetzt das Problem, dass der Kleinaggregator, der Ein-Personen-Aggregator, ganz viele Quellen nicht mehr anzeigen kann. Weil Geld dafür zahlen? Geht's noch? Und Springer dagegen, wie ein Verlagssprecher am Montag auf Anfrage der Taz sagte, habe sich der Konzern per Opt-in-Verfahren entschieden, mit seinen Inhalten weiterhin in den Angeboten von Google gelistet zu werden, darunter auch der bei Verlagen vielfach umstrittene NEFS-Aggregator Google NEFS. So, oder anders ausgedrückt, was das Lügenschutzgeld jetzt gerade erreicht hat, ist, dass es keinen Aggregator neben Google NEFS geben kann, der Verlagsinhalte aggregieren kann. Google hat genügend Marktmacht im Hintergrund. Die können es sich leisten, gegebenenfalls auch vor Gericht verklagt zu werden und das Ding bis einmal durch sämtliche Instanzen durchzuprügeln. Und sonst kann sich das niemand leisten. Riva kann es sich nicht leisten, lügenschutzgeldpflichtige Inhalte anzuzeigen. Na, also habt ihr schön geschafft. Und wo ist jetzt hier das, wer aggregieren will, muss da Geld einwerfen, Modell hin? Na, der BDZV, der da groß getönt hat, man hört so wenig davon. Na, oder anders ausgedrückt, ja, das Lügenschutzgeld ist in Kraft. Und ausgerechnet das einzige Beispiel, was die Verleger alle vorweisen konnten, wo sie gesagt haben, das da ist ein böser Aggregator. Google NEFS ist davon nicht betroffen. Nicht ernsthaft. So, na, und jetzt stellen wir uns mal vor, wie soll denn in Deutschland jemals noch irgendwie eine Start-up-Firma einen Aggregator aufbauen können? Die muss ja erstmal Milliarden an Geld haben, um irgendwie Verlage mit Geld bewerfen zu können. Die muss ja, um überhaupt Verlage anzeigen zu dürfen, Milliarden an Geld in die Hand nehmen, um jeden Verlag einzeln freundlich zu fragen, ob er denn gewillt ist in einem Angebot, was man im Moment noch nicht angucken kann, weil es ja noch dabei ist, aufgebaut zu werden, oder angezeigt zu werden. Oder anders ausgedrückt, hä? Plus, da ist irgendwie aus dem BDZV auch noch, hatte Stefan Niggemeier berichtet, ist da auch noch irgendwie ein Gutachten rausgefallen, was denn jetzt nun eigentlich die Länge eines Scharnippels denn nach Auffassung des BDZV sein sollte. Naja, die Überschrift. Mehr darf man nicht anzeigen, weil auch kleinste Textbestandteile fielen ja unter das Lügenschutzgeld. Ach schön, Verlegerschutzgeld, ne? Lügen fürs Leistungsschutzrecht. Na? Oder anders ausgedrückt, die Verlage und deren Autoren, die ihre gesamte Glaubwürdigkeit komplett in die Tonne getreten haben, als sie alle gemeinsam vermeldet haben, Google ist ein großer Wirtschaftskonzern. Ja, und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und nicht eine einzige kritische Wortmeldung aus den Verlagen rausfiel. Beziehungsweise es hat dann noch eine Woche gedauert, bis dann auch die kritischen Wortmeldungen dann bei den Verlegern mal auf der Webseite auftauchen durften. Oh, guckt mal, wie großartig neumodisch wir sind. Hier, da, bei Spon darf der Lischka sich kritisch äußern, bei Fatz darf der Rieger sich kritisch äußern. Ja, und weiter? Nachdem ihr alle, nicht wortgleich, nur inhaltsgleich, dieselbe Botschaft vermittelt habt, wir gehören alle demselben Konzern. Wir melden alle, Google ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, schön, dass es euch aufgefallen ist. Und ihr seid zwischendurch gerade mal lustige, das ist übrigens kein Polizeiauto, ihr seid zwischendurch mal lustige eingetragene Vereine. Ihr seid irgendwie nicht aus Eigennutz unterwegs. Nein, ihr seid keine Wirtschaftsunternehmen. Wie komme ich denn auf die Idee? Na, also, hä?
It is 10.
Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Ergebnis dieser ganzen Lügenschutzgeldveranstaltung ist, die kleinen Aggregatoren, Riva fällt mir namentlich ein, die können einpacken und Google News kann weitermachen. war es das, was ihr erreichen wolltet? Sehr geehrter Herr Käser. Oder sehr ungeehrter Herr Käser, um genau zu sein. War es das, was Sie erreichen wollten? Weil das ist jetzt das Ergebnis. So wirklich überraschend tut es niemanden ernsthaft. Na, es gab zwei Alternativen, was passiert. Entweder Sie machen bei Google nicht mit, dann verschwinden Sie in der Unwesentlichkeit, oder Sie machen bei Google mit. Dann hat Google trotzdem nichts verloren. Google kann nicht verlieren bei diesem Spiel. So, dann gab es aber auch noch eine Space-Meldung. Da ist nämlich eine Progress, nämlich, was war es, M20M, wieder auf dem kurzen Dienstweg zur ISS hoch. Mit an Bord wieder das Übliche, alle möglichen Versorgungssachen, bla bla, blub blub, irgendwie Früchte, Frische, bla bla, das Übliche. Plus, was sie noch mit dabei haben, irgendwie zusätzliches Werkzeug, um den kaputten Raumanzug von dem Palmitano zu untersuchen. Bei dem ja das Problem war, dass da genau im Kopfbereich Wasser auftauchte, was da definitiv nicht hingehört. Und sich so unauffällig um den Kopf rum platziert hat, dass er nämlich am Ende sie nicht mal mehr hören konnte. Was ja dann schon irgendwie aus der Kategorie, kommen sie rein, besser schnell. Besser nicht ertrinken im Weltall. Ertrinken im Weltall wäre wirklich total absurd. So, und ja, also da hoffen sie dann auch drauf, dass sie mindestens rausfinden, was denn jetzt mit dem Raumanzug jetzt eigentlich war. Der EMU, External Mobility Unit. Und was nicht mit dem Ding war, und vielleicht kann man es reparieren, vielleicht kann man es auch nicht reparieren. Wenn man es nicht reparieren kann, kann man es zumindest wieder zum Boden runterschaffen. Nicht mit der Progress, weil die ja beim Wiedereintritt verglüht. Da muss man dann drauf warten, bis dann mal der nächste Dragon vorbeigeflogen kommt. Der hat schließlich auch Down Mass Capacity. So, dann hätte ich da auch noch den letzten Eintrag in der Liste, schon seit kaum einer Weile ja wieder. Die Hausmeisterei-Ecke. Da gibt es erstmal wieder Schläge für den niemanden, der sich gemeldet hat, zu Folge 400. Weil es hat sich immer noch niemand gemeldet zu Folge 400. Ich will mir nichts basteln. Dafür habe ich dann in der letzten Woche mich mal ein bisschen vor einem Kalender platziert wieder und mir mal angeguckt, so welche Folgen sind denn potenziell was Besonderes. Habe also Specials bis zum Jahresende vergeben. So, pro Monat mindestens einen. Es gibt einen Monat, in dem jetzt auch schon zwei rumliegen. Plus, wenn ich dann schon mal davor saß, ist mir dann aufgefallen, so ja, also die eine Aufnahme, die da eigentlich theoretisch irgendwann letztes Jahr hätte untergebracht werden dürfen, die ich aber nicht untergebracht habe, da so zu Weihnachten, da passt die ganz gut. Ja, so. Genau, das heißt, ich habe Specials bis Jahresende und habe mir jetzt auch schon rausgeschrieben, was denn die Termine für Minimum-Specials im nächsten Jahr bis zum Ende des Chorjahres sind. Länger als bis zum Ende des Chorjahres in der Liste, also 432, denke ich ja nicht, weil länger kann ich noch gar nicht planen. Da fängt ja dann das nächste Chorjahr an, da warte ich auch noch drauf. Der Chor hat nebenbei jetzt gerade diese Woche das 99. Video rausgelassen. Ich dachte, es wäre das 100. aber Nummer 62 fehlte echt in der Liste. Von daher ja. Plus, dann hätte ich da auch noch aus der, es jähren sich ja langsam wieder Dinge, nächste Woche am Freitag jährt sich der Augenarzttermin, wo dann am Ende der Nachstarrlaser draus wurde. Übernächste Woche jährt sich dann auch, dass ich dann in der Augenambulanz von der Trombi-Station aus gelandet wäre. Aber ja. Und diese Woche gibt es dann noch eine Kleinigkeit in der Innenstadt, morgen für mich, nämlich CSD. Ja, so. Ach, übrigens, huhu. Ihr wisst schon, wer ihr seid. Und dass ihr gemeint seid. So. Dann kommen wir mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es das erste Duo des 2013er Chorjahres. Nämlich das 10. Chorvideo, was da Feels Like We Only Go Backwards von Tame Impala ist. Und zwar gibt es nämlich ein Duo, besteht aus Gianna und Matthew. Matthew ist wiederum einer von zwei Zwillingen. Der auch Solos singen kann und Duos. Die nämlich zwei. An den Drums saß Nikolas, der hat allerdings, glaube ich, nur das eine Mal überhaupt an den Drums gesessen. Das Ganze ist 2:04 lang. Es klingt auch nicht wie ein Duo. Aber ja, es sind zwei, die da die Lead Vocals machen. Und veröffentlicht am 12.10. Plus, ich habe da jetzt einen YouTube-DL, was irgendwie ein, was ist denn das eigentlich? Irgendein Perl oder so, Batch-Skript. Ist ganz knusprig. Kann man in der Konsole aufrufen und das lädt sich dann ein YouTube-Video, was man dem einfach als Parameter hinten dran gibt. Und macht da auch genau den Timestamp an die Datei ran. Sehr praktisch. So, und dann gibt's als Outro noch eine kleine Überraschung, nämlich basiert auf einem Vortrag von David Foster Wallace aus dem Jahr 2005 bei irgendeiner Commencement Speech. Nämlich This is Water, 8 Minuten 45 ist das dann lang. Und das, was da so an komischen Geräuschen zu hören ist, ist nämlich, das ist eigentlich die visualisierte Version von der Commencement Speech. Die Commencement Speech selber gibt's auch, die ist nämlich aber ein ganzes Stückchen länger, so irgendwas in der 20-Minuten-Region. Und enthält auch noch mehr Inhalte. Aber ja, This is Water kriegt er dann auf und in die Ohren, 8 Minuten 45. Dann ist auch Teil 3 weg. Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass irgendwie euch bemüßigt fühlen könntet, mir diese Woche eine Reaktion zukommen lassen zu wollen, wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tweet oder app.net-Post an den jeweiligen Account @comport richten könntet. Ihr könntet auch, soll jetzt in so bei iTunes einwerfen, den kriege ich aber nicht sofort mit, eine E-Mail an compiblog@gmail.com schreiben oder einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 386 Teil 3 und euch zum Beispiel über den blöden Hubschrauber beschweren. Ja, wie gesagt, das ist hier jetzt die zweite Aufnahme der Sorte, weil am Ende von der ersten Aufnahme hatte ich den Hubschrauber quasi direkt über mir schwimmen und habe gesagt, okay, also das wird mir jetzt hier gerade alles viel zu nervig. So, wie auch immer, wünsche ich euch dann viel Spaß mit PS22, die Themen Impala, also das zahme Impala, was ist eigentlich ein Impala? Wie auch immer, nachspielen, nämlich Feels Like We Only Go Backwards und mit This Is Water und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about. Stated as an English sentence, of course, this is just a banal platitude. But the fact is that in the day-to-day trenches of adult existence, banal platitudes can have a life-or-death importance. The plain fact is that you graduating seniors do not yet have any clue what day-in, day-out really means. There happen to be whole, large parts of adult American life that nobody talks about in commencement speeches. One such part involves boredom, routine, and petty frustration. The parents and older folks here will know all too well what I'm talking about. By way of example, let's say it's an average adult day, and you get up in the morning, go to your challenging white-collar college graduate job,
and you work hard for 8 or 10 hours, and at the end of the day you're tired and somewhat stressed, and all you want is to go home and have a good supper and maybe unwind for an hour and then hit the sack early, because of course you have to get up the next day and do it all again. But then you remember there's no food at home. You haven't had time to shop this week because of your challenging job. And so now, after work, you have to get in your car and drive to the supermarket. It's the end of a work day, and the traffic is apt to be very bad. So getting to the store takes way longer than it should. And when you finally get there, the supermarket is very crowded, because of course it's the time of day when all the other people with jobs also try to squeeze in some grocery shopping. But you can't just get in and quickly out. You have to wander all over the huge, overlit store's confusing aisles to find the stuff you want. And you have to maneuver your junky cart through all these other tired, hurried people with carts, etc., etc., cutting stuff out because it's a long ceremony. And eventually, you get all your supper supplies, except now it turns out there aren't enough checkout lanes open, even though it's the end of the day rush. So the checkout line is incredibly long, which is stupid and infuriating, but you can't take your frustration out on the frantic lady working the register, who is overworked at a job whose daily tedium and meaninglessness surpasses the imagination of any of us here at a prestigious college. But anyway, you finally get to the checkout line's front, and you pay for your food, and get told to have a nice day in a voice that is the absolute voice of death. And then you have to take your creepy, flimsy plastic bags of groceries in your cart with the one crazy wheel that pulls maddeningly to the left, all the way out through the crowded, bumpy, littery parking lot. And then you have to drive all the way home through slow, heavy, SUV-intensive rush hour traffic, etc., etc. Everyone here has done this, of course, but it hasn't yet been part of you graduates' actual life routine, day after week, after month, after year. But it will be. And many more dreary, annoying, seemingly meaningless routines besides. But that is not the point. The point is that petty, frustrating crap like this is exactly where the work of choosing is going to come in. Because the traffic jams and crowded aisles and long checkout lines give me time to think. And if I don't make a conscious decision about how to think and what to pay attention to, I'm going to be pissed and miserable every time I have to shop. Because my natural default setting is the certainty that situations like this are really all about me. About my hungriness and my fatigue and my desire to just get home. And it's going to seem, for all the world, like everybody else is just in my way. And who are all these people in my way? And look at how repulsive most of them are, and how stupid and cow-like and dead-eyed and non-human they seem in the checkout line. Or at how annoying and rude it is that people are talking loudly on cell phones in the middle of the line. And look at how deeply, personally unfair this is. If I choose to think this way in the store and on the freeway, fine. Lots of us do. Except thinking this way tends to be so easy and automatic that it doesn't have to be a choice. It is my natural default setting. It's the automatic way that I experience the boring, frustrating, crowded parts of adult life when I'm operating on the automatic, unconscious belief that I am the center of the world and that my immediate needs and feelings are what should determine the world's priorities. The thing is that, of course, there are totally different ways to think about these kinds of situations. In this traffic, all these vehicles stuck and idling in my way, it's not impossible that some of these people in SUVs have been in horrible auto accidents in the past and now find driving so terrifying that their therapist has all but ordered them to get a huge, heavy SUV so they can feel safe enough to drive. Or I can choose to force myself to consider the likelihood that everyone else in the supermarket's checkout line is just as bored and frustrated as I am, and that some of these people probably have much harder, more tedious, or painful lives than I do. Again, please don't think I'm giving you moral advice, or that I'm saying you're supposed to think this way, or that anyone expects you to just automatically do it, because it's hard. It takes will and effort, and if you are like me, some days you won't be able to do it, or you just flat out won't want to. But most days, if you're aware enough to give yourself a choice, you can choose to look differently at this fat, dead-eyed, over-made-up lady who just screamed at her kid in the checkout line. Maybe she's not usually like this. Maybe she's been up 3 straight nights holding the hand of her husband who's dying of bone cancer. Or maybe this very lady is the low-wage clerk at the motor vehicles department who just yesterday helped your spouse resolve a horrific, infuriating red tape problem through some small act of bureaucratic kindness. Of course, none of this is likely, but it's also not impossible. It just depends what you want to consider. If you're automatically sure that you know what reality is and who and what is really important, if you want to operate on your default setting, then you, like me, probably won't consider possibilities that aren't annoying and miserable. But if you've really learned how to think, how to pay attention, then you will know you have other options. It will actually be within your power to experience a crowded, hot, slow, consumer hell type situation as not only meaningful, but sacred, on fire with the same force that lit the stars. Love, fellowship, the mystical oneness of all things deep down. Not that that mystical stuff's necessarily true. The only thing that's capital T true is that you get to decide how you're going to try to see it. This, I submit, is the freedom of real education, of learning how to be well-adjusted. You get to consciously decide what has meaning and what doesn't. That is real freedom. That is being educated and understanding how to think. The alternative is unconsciousness, the default setting, the rat race, the constant gnawing sense of having had and lost some infinite thing. I know that this stuff probably doesn't sound fun and breezy or grandly inspirational the way a commencement speech is supposed to sound. What it is, as far as I can see, is the capital T truth with a whole lot of rhetorical niceties stripped away. You are, of course, free to think of it whatever you wish. But please don't just dismiss it as some finger-wagging Dr. Laura sermon. None of this stuff is really about morality or religion or dogma or big fancy questions of life after death. The capital T truth is about life before death. It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge and everything to do with simple awareness. Awareness of what is so real and essential, so hidden in plain sight all around us all the time, that we have to keep reminding ourselves over and over, this is water. This is water.